Liebe Gemeinde hier in Dillenburg, ich habe einen Predigtext aus dem Alten Testament, wie schon verraten, und manche haben es vielleicht schon in der Rizinusstaude erraten, Jona Kapitel 4. Damit wir hineinfinden in die Geschichte, wir blenden uns ja in das letzte Kapitel ein, zunächst nochmal einen Schnelldurchlauf, was denn da bisher passiert ist. Also Jona war ein Prophet aus dem Nordreich Israels und bekam von Gott den Auftrag, zu den Assyrern zu gehen, nach Ninive, um dort eine Bußpredigt zu halten, damit die Menschen dort zu Gott umkehrten. Ausgerechnet die Assyrer. In der damaligen Welt bekannt für ihre militärische Überlegenheit und auch für ihre Grausamkeit bei ihren Feldzügen, Feinde der Israeliten, ausgerechnet die gruseligen Assyrer. Dieser Auftrag war Jona so abwegig, dass er in die entgegengesetzte Richtung, in das Ende der damals bekannten Welt, nach Spanien reiste, möglichst weit weg also von Gottes Zielort, von den Assyrern. Ein Prophet auf der Flucht vor der grenzenlosen Liebe seines Auftraggebers. Jona reist also schleunig zum nächsten Hafen, zahlt eine Menge Geld für eine Fahrkarte und geht an Bord eines Handelsschiffes mit internationaler Besatzung. Gott aber schickt einen Sturm. Und die internationale Besatzung des Schiffes gerät in Panik, weckt den schlafenden Passagier Jona auf. Und Jona bringt das alles mit sich in Verbindung, was da passiert, und sagt: Werft mich über Bord, dann habt ihr kein Problem mehr. Die Schiffsbesatzung zögert. Ladung wirft man über Bord, aber Passagiere? Aber Jona bleibt dabei: Werft mich über Bord, dann habt ihr kein Problem mehr. Und schließlich sieht man keine Lösung und wirft tatsächlich Jona lebendig in die Wellen, und auf einmal ist das Meer ruhig. Und die Schiffsbesatzung fürchtet sich und wundert sich und fängt an, den Gott Jonas anzubeten, eine Passage, über die man nicht hinweglesen darf. Bevor Jona ertrinkt, schickt Gott nun einen Fisch. Der Fisch verschluckt Jona, und in einer Art unter Wassertransport geht die Reise nun Seemeile für Seemeile wieder in Gottes Richtung. Der Fisch spuckt Jona an Land, und Jona sieht zumindest eins ein: Vor Gott kann man nicht davonlaufen. Das bedeutet aber nicht, dass er nun seinen Auftrag irgendwie einsieht. Und Gott sagt ihm zweite Mal: Geh nach Ninive. Und immer noch irgendwie etwas widerspenstig macht sich Jona auf den Weg. Und er kommt dann also nach Ninive in die riesige Stadt, reist eine Tagesreise hinein und hält dort eine Predigt, die, wie soll ich das beschreiben, erkennen lässt, dass ihm die Assyrer immer noch nicht sympathisch sind. Seine Predigt lautet, wenn man sie auf einen Satz zusammenfasst: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Jona kann sich offensichtlich überhaupt nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Gott sich ausgerechnet diesen Menschen zuwenden will. Aber es gibt ja Tage, da läuft irgendwie alles gegen einen, und so einen Tag muss Jona erwischt haben. Seine Predigt, ausgerechnet diese Predigt, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen, verbreitet sich in der ganzen Stadt, und an jeder Ecke bekehren sich die Menschen in Ninive zu Gott. Alle, Reiche wie Arme, legen zum Zeichen der Reue Sack und Asche an. Der König Ninives legt seinen Königsmantel ab, und der Text ist mit viel Humor erzählt, sogar die Tiere in Ninive laufen in Bußsäcken rum. Die ganze Stadt bekehrt sich zu Gott, und also läuft alles gegen Jona. Und Gott vergibt diesen Menschen. Und an dieser Stelle setzt unser heutiger Predigttext ein. Man könnte ja meinen, die Geschichte wäre schon am Ziel. Ninive ist bei Gott. Aber hier ist noch ganz Wichtiges zu erzählen. Und wir zoomen uns ganz nah ran an Jona und an sein Herz und an seine Selbstgespräche, wenn wir jetzt Kapitel 4 lesen. Und wenn Sie Ihre Bibel mit dabei haben, kleine Propheten überschlägt man schnell, aber Sie finden es vielleicht, Jona Kapitel 4. Die Umkehr Ninives gefiel Jona gar nicht, und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war, darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm, der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollten nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh? Gott hat in der ganzen Geschichte des Jona-Buches mehr Mühe mit dem einen Glaubenden als mit den 120.000 Menschen, die gerade noch nicht glaubten. Die fremde Schiffsbesatzung fängt ja bald an, Gott zu loben. Und ganz Ninive betet zum Herrn und sogar die Tiere in Ninive laufen in Bußhecken rum. Gott kommt also bei den vielen Menschen an, die ihn gerade noch nicht kannten. Aber der eine Glaubende sitzt in der Wüste und schimpft. Jetzt kann ich mir die Geschichte auf Abstand halten, indem ich über Jona den Kopf schüttel. Und ich denke, das ist Jona wohl auch schon häufiger so gegangen, dass die Hörer seiner Geschichte über ihn den Kopf geschüttelt haben. Doch dadurch verliert die Geschichte an Brisanz. Dann sind sich alle einig, wir haben einen wunderbaren Gott, er hat die Assyrer gerettet und wir haben einen schwierigen Propheten. Nee, Jona, Gott für seine Barmherzigkeit kritisieren, das geht gar nicht, das ist ein No-Go. Wirklich nicht? Ist da kein Weg, den Ärger Jonas zu verstehen? Vielleicht hilft ein Vergleich. Jona muss sich den Assyrern gegenüber etwa so gefühlt haben, wie ein 13-Jähriger, der ständig in der Schule von zwei 16-Jährigen gemobbt wird, vielleicht auch geprügelt, sodass er schon Bauchschmerzen hat, zur Schule zu gehen. Und wenn man diesen Vergleich weiterdenkt, dann ist die Situation Jonas jetzt etwa die, dass der 13-Jährige auf einmal diese beiden 16-Jährigen in den Teamtreff U16 seiner Gemeinde kommen sieht. Jona saß außerhalb der Stadt und wurde zornig. Wenn Gott nur einen Funken Gerechtigkeit hätte, dann muss er diese Menschen so behandeln, wie sie es verdienen. Und vielleicht haben Sie auch schon mal so gedacht, Gott müsste doch eigentlich Feuer vom Himmel regnen lassen über diesen und jenen Menschen, so wie der sich mir gegenüber verhalten hat. Und das kann ja sogar ein Mensch aus der eigenen Familie oder der eigenen Gemeinde sein. Ich habe noch die aufgeregte Stimme eines Mannes im Ohr, der mir sagte, solange dieser Mensch auch in die Gemeinde kommt, komme ich nicht mehr. So saß Jona draußen außerhalb der Stadt, darauf hoffend, dass Gott vielleicht doch noch Ninive in Schutt und Asche legen wird. Habe ich es doch gewusst, Gott, dass du sogar solchen vergibst, dass du dich sogar solchen zuwendest in deiner Güte, aber irgendwo hat das doch seine Grenze, Gott. Nicht etwa auch noch diese Menschen in unserer Gemeinde oder in meinem Teentreff. Gott, das kann nicht wahr sein, dass du so barmherzig bist. Und ich sage dir gleich, ich kann da nicht mit. Die sind mir so quergekommen, die haben mir so wehgetan. Das sind die Gedanken Jonas, für uns verlängert. Jona hat in seinem Zorn eine kleine Festung um sich aufgebaut und so sitzt er da einsam in der Wüste außerhalb der Stadt und damit auch außerhalb der Freude, die ja in dieser Stadt gerade ist, denn da ist eine ganze Stadt zum Glauben gekommen. Jona sitzt einsam in seiner Wüstenfestung und vielleicht kennst du das auch, dass du dich in deine Festung zurückziehst und da kommt keiner mehr an dich ran und du verteidigst deine Sicht der Dinge in Selbstgesprächen. Und durch dein Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, kommt auch keiner durch. Menschen nicht und Gott auch nicht. In einer mir nicht ganz unbekannten Familie ereignete sich vor kurzem eine Art Mundwasser-Affäre. Ich habe mal das betreffende Mundwasser mitgebracht. Also die Oma hatte den beiden Jungs Mundwasser geschenkt und das war eine absolute Attraktion für die beiden. Jeden Abend gab es wohldosiertes Mundwasser. Und dann passierte Folgendes, es wurde also irgendwie laut im unteren Geschoss und es gab einen Tumult zwischen den beiden Jungs. Und das war darauf zurückzuführen, dass also der Jüngere dem Älteren sein Mundwasser weggekippt hatte. Und nun war also das Ganze aus Sicht der Eltern nicht so dramatisch und es gab also auch eine Ermahnung für den Jüngeren, das zu lassen. Aber der Ältere war so wütend, und das Mundwasser war ihm so kostbar gewesen, dass er darauf bestand, der Jüngere müsse gekniffen werden. Also nun ist daraus nicht zu schließen, dass es üblich ist, dass in dieser Familie gekniffen wird, in jeder Situation. Aber er kam nur auf diese Idee, er müsse also jetzt gekniffen werden. Und als die Eltern da nicht nachgaben, zog er sich wutentbrannt in sein Zimmer zurück. Und es war auch nach einer Viertelstunde noch durch die Tür zu hören, also er muss gekniffen werden. Ich muss ihn kneifen. Wir Erwachsenen kneifen nicht, in der Regel zumindest. Aber das gibt es schon und das kenne ich auch, dass das nicht so schnell geht, wenn Gott barmherzig ist oder wenn Eltern nicht die richtige Strafe ausgewählt haben. Jona sitzt da draußen in der Wüste und hat wirklich einen Kampf und hat sich in seine innere Festung zurückgezogen und es ist schön zu sehen, dass Gott auf ihn zukommt. Gott wirbt um seinen Propheten und Gott hätte ja eigentlich jede Menge zu tun in Ninive, weil da gibt es ja 120.000 Neubekehrte, aber es zieht Gott zu dem einen Glaubenden raus in die Wüste. Er könnte ja sagen, nun lass den draußen mal seinen Frust absitzen, der fängt sich schon wieder, der kommt schon alleine wieder raus aus seiner Festung, aber Gott zieht es in diese inneren Kämpfe Jonas rein. Und er besucht ihn draußen in der Wüste und er beginnt seinen Besuch mit einer ganz leisen Frage. Sag mal, Jona, meinst du, ist es recht, dass du zornig bist? Gott erspart es also, Jona, ihm also jetzt vorzuhalten, wo er überall auf seine Gnade angewiesen ist und welche Fehler er alle gemacht hat und wo er ihm vergeben hat. Er stellt ihm nur eine leise Frage. Sag mal, Jona, meinst du, ist es recht, dass du zornig bist? Ein ganz leises Anklopfen an die Festung negativer Gefühle bei Jona. Und Jona gibt zunächst keine Antwort. Manchmal ist man ganz sprachlos und kann gar nichts mehr sagen. Aber wenn Jona gerade nichts sagt, dann sind wir vielleicht gefragt. Wenn Gott jetzt uns fragt, meinst du, Christian, ist es recht, dass du zornig bist? Und ich denke, ja, Gott, das ist schon richtig. Ich bin zu Recht zornig. Gott versucht es nochmal anders. Er entscheidet sich, Jona etwas Gutes zu tun, lässt ihm eine Rizinusstaude wachsen, die ihm zusätzlich Schatten spenden soll und seinen Ärger vertreiben. Wahnsinn, was Gott sich alles für uns einfallen lässt, bis hin zu körperlichen Wohltaten in unserem Ärger. Das Blätterwerk der Pflanze soll die kühle Zone des ärgerlichen Jonas vergrößern. Und das tut Jona gut. Er freut sich riesig über die Rizinusstaude. Was für ein großer Gott, der seinem ärgerlichen Propheten einfach mal Schatten spendet. Jona mag den Schatten, aber sein Ärger ist noch nicht weg und sein Zorn ist noch nicht abgekühlt. Und durch seine Festung ist Gott immer noch nicht durch. Er sitzt da und nimmt betäubt von seinen negativen Gefühlen gar nicht wahr, dass Gott sich um ihn bemüht. So können uns ja negative Gefühle manchmal die Sicht versperren, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass sich andere schon längst um uns bemühen, dass sich auch Gott um uns bemüht, aber da kommt keiner durch. Jona sitzt einsam in seiner Festung aus Zorn, umringt von seinen eigenen Mauern. Nein, die nicht in unserer Gemeinde. Aber Gott gibt nicht auf. Gott wirbt kreativ um uns. Im Text heißt es so schön, Gott beordert diesmal keinen Fisch und keinen Sturm, sondern einen Wurm. Und vielleicht war es ja auch jene nachtaktive Raupe, von der wir vorhin hörten. Gott beordert ein kleines Insekt. Und dieser Wurm und diese Raupe nagt auf Gottes Order hin die Rizinusstaude an. Und Jona verliert wieder seine Schattenzone. Und dann beordert Gott auch noch einen heißen Ostwind, einen Scirocco. Und Jona kommt ins Schwitzen und ihm wird ganz elend. Und er wünscht sich zum zweiten Mal den Tod. Fast als wollte er Gott damit etwas sagen. Du musst endlich die Welt in meinem Sinne regieren oder wenigstens diesen oder jenen Menschen bestrafen, sonst hast du bald keinen Propheten mehr. Gott aber lässt sich nicht unter Druck setzen, den Druck kann er jetzt gar nicht gebrauchen, weil er ja kreativ dabei ist, Jonas Herz zu erobern. Und er fragt Jona ein zweites Mal und stellt fast den identischen Wortlaut ein zweites Mal seine Frage. Bezieht sich aber jetzt auf die ganz kleine Welt Jonas. Sag mal, Jona, meinst du, ist es recht, dass du zornig bist über den Verlust der schattenspendenden Pflanze? Gott bezieht sich jetzt nur auf den ganz kleinen Kreis, den Jona im Moment im Blick hat, und fragt ihn nochmal nach dieser Pflanze. Jona ist unbeirrbar und ich kann ihn auch verstehen, doch mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Jona ist einfach so erschüttert darüber, dass sich Gott Ninive und den Menschen dort zuwendet, dass er das nicht überwinden kann im Moment. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist ungerecht. Das Unrecht Ninives schreit zum Himmel. Jona gibt sich kämpferisch und gibt so leicht seinen Ärger nicht auf und damit kämpft er auch für meinen und für deinen Ärger. Gott aber gibt uns auch in unserem Ärger nicht auf. Wir dürfen ärgerlich sein in der Beziehung zu ihm. Er zieht sich deshalb nicht zurück, das sehen wir an Jona. Wieder klopft er an Jonas Festung und er ist wirklich erfinderisch dabei, Jonas Herz zu gewinnen. Schau her, Jona, schau dir doch nur diese Pflanze an. Du hast diese Rizinusstaude gar nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist dir in der einen Nacht gewachsen und in der anderen ist sie abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Gott knüpft an das einzige positive Gefühl an, das Jona in dieser Situation hat. Jona hatte Mitleid mit dieser Pflanze. Jona hatte diese Rizinusstaude liebgewonnen. Jona, es tut dir doch leid um diese Pflanze, die du gar nicht gehegt und gepflegt hast. Sieh mal, da ist mitten in deiner Festung aus Zorn ein kleines Pflänzchen Hoffnung. Da ist ein positives Gefühl für deine Umwelt. Versuch doch mal von daher, mich zu verstehen. Gott möchte verstanden sein. Jona, du hast Mitleid mit dieser Pflanze. Jetzt versuch doch mal, mich zu verstehen. Meine Sicht der Dinge. Du hast diese Pflanze nicht großgezogen. Und trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollten nicht meine 120.000 Menschen leid tun, die links und rechts nicht unterscheiden können. Gott erklärt die gottlosen Assyrer zu seinen Menschen. Das sind meine Menschen. Sie können links und rechts nicht unterscheiden. Sie leben fern von ihm. Sie haben sein Volk angegriffen. Und doch zieht Gott das nicht zurück. Das sind meine Menschen. Und wenn ich das Gott so sagen höre, dann höre ich Liebe in seiner Stimme und sein Herz dabei schlagen, wenn er sagt, das sind meine Menschen. Gott gibt Einblick in sein Herz. Und jetzt müssen wir gut hinhören. Er fragt nun wohlgemerkt nicht, ob es Jona nun möglich sei, nun Ninive genauso zu lieben, wie er Gott das tut. Gott erwartet jetzt keine warmen Gefühle von Jona für Ninive. für die Menschen, die ihn und sein Volk bedrängt haben. Das entlastet mich. Die Assyrer und die Menschen, die dir und mir wehgetan haben, für die entwickle ich nicht auf Knopfdruck so schnell positive Gefühle. Das funktioniert so einfach nicht. Da kommt meine Seele nicht mit. Da sind Verletzungen, da ist Ärger, da ist Angst zwischen uns. Und wenn da etwas Neues wächst, dann braucht das Zeit. Es ist deshalb wichtig zu hören, was Gott Jona und uns fragt. Sollten mir nicht meine 120.000 Menschen leid tun? Kannst du das verstehen, Jona? Kannst du das verstehen, Christian, dass ich Gott auch die liebe, die links und rechts nicht unterscheiden können? Gott zeigt mir, wie er den Menschen nachgeht, die links und rechts nicht unterscheiden können. Das heißt, die Fehler haben, die anderen wehtun, die vielleicht mir wehgetan haben. Und damit erklärt er nicht recht, was diese Menschen getan haben. Es geht in keinem Fall darum, das Unrecht der Assyrer zu übersehen. Unrecht bleibt Unrecht. Gott aber sieht die Menschen und er ist bereit, weil sie umkehren wollen, ihnen zu vergeben. Gott hört diese Bitte um Vergebung. Und dann fragt er mich, ob ich das verstehen kann, ob ich das stehen lassen kann, dass er diese Menschen liebt. Und während er das so erzählt, verstehe ich vielleicht, dass er nicht nur die Assyrer so liebt, sondern auch mich. Kannst du das verstehen, Jona, dass ich Menschen liebe, die links und rechts nicht unterscheiden können? Kannst du das gelten lassen? Das ganze Jona-Buch endet mit dieser offenen Frage. Das Ende ist offen. 120.000 Menschen gerade noch gottlos und gottfern. Heute sagt man vielleicht kirchendistanziert. 120.000 Menschen haben Gott gefunden. Ob Gott aber das Herz seines Propheten gewonnen hat, bleibt offen. Und ein offenes Ende einer Geschichte bedeutet ja literarisch, dass der Leser, der Hörer gefragt ist. Das heißt, diese Frage ist offen, nicht nur für Jona, sondern für uns. Kann ich die nachgehende, vergebende Liebe Gottes verstehen, die auch den Feinden gilt? Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie ich diese Frage beantworte. Meine Antwort ist wohl nicht. Ich glaube nicht, dass ich diese Liebe in ihrer Tiefe verstehen kann. Und sie überwindet Grenzen, die mich schützen. Ich fühle den Widerstand Jonas nach. Und ich bin nicht schnell mit meiner Antwort. Aber ich bin durch diese Geschichte mit Jona gefragt, mit ihm herausgefordert. Ich möchte zum Schluss noch zeigen, wie zentral diese Frage in der Bibel ist, denn sie findet sich im bekanntesten Gleichnis im Neuen Testament, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, und zwar in der Szene, wo es um den älteren Bruder geht. Der ältere Bruder schleicht draußen übers Feld, er hat ja den ganzen Tag gearbeitet, und damals hat man gearbeitet, solange die Sonne am Himmel war, und dann muss es also dunkel gewesen sein, als er fertig war mit seiner Arbeit. Der ältere Bruder schleicht also draußen über das dunkle Feld, während innen im Gutshof gefeiert wird. Im Gutshof ist Party, und zwar richtig fröhlich, weil der verlorene Sohn wieder da ist. Aber der ältere Bruder schleicht draußen übers Feld und kann sich nicht mitfreuen. Wie kann der Vater ausgerechnet den wieder annehmen? Der hat unser ganzes Erbe durchgebracht, der hat unsere Familie beschmutzt. Der Ärger des Bruders draußen auf dem dunklen Feld ist vergleichbar mit Jonas Ärger in seiner Wüstenfestung und vielleicht auch mit meinem Ärger. Und in beiden Geschichten macht Gott sich auf den Weg. Er besucht Jona in seiner Wüstenlaubhütte und er besucht den älteren Bruder draußen auf dem Feld. Obwohl der Vater bestimmt sehr gerne mit dabei wäre drin, wo gefeiert wird, wo der verlorene Sohn doch wieder da ist, zieht es den Vater raus, solange noch einer fehlt, der ältere Bruder fehlt, er kann sich nicht mitfreuen. Und der Vater geht raus aufs Feld und spricht mit dem ärgerlichen Bruder. und sagt ihm, freu dich doch mit, dein Bruder ist wieder da. Und alles, was meines, ist auch dein. Gott wendet sich unserem Ärger zu und er verlässt die fröhliche Feier, wenn wir meinen, keiner sieht uns und wir kämpfen unsere einsamen Kämpfe, dann will Gott mit uns reden. Seine Liebe und Geduld wirbt uns um unser Herz und fordert uns auch heraus, denn wir sind seine Menschen. Amen.